Dann kommen wir zu Kapitel 16. Kapitel 16. In den ersten 16 Versen haben wir Persönliches. Vers 1 bis 16 Persönliches. Dieses wird aufgeteilt in einen kürzeren und einen längeren Teil. In den ersten zwei Versen geht es um Phoebe. Sie wird empfohlen. Es ist nicht ganz klar, weshalb sie nach Rom reist, aber es ist eine besondere Sache nach Vers 2. Und offenbar könnte sie von den römischen Christen da in dieser Sache Hilfe haben. Es ist möglich, dass Phoebe sich eingesetzt hat für verfolgte Christen und dass ihr Einsatz, vielleicht war sie vermögend, vielleicht hat sie Verbindungen, Beziehungen gehabt, das wird hier verheimlicht, aber wie das typisch ist für verfolgte Gegenden, man spricht nicht frei heraus, das merkt man auch im zweiten und dritten Johannesbrief, aber es könnte hier so angedeutet sein. Kenkrea ist ja von der Landkarte her die Hafenstadt von Korinth auf der anderen Seite des Isthmus. Also Phoebe wird hier empfohlen, sie ist nicht eine Diakonisse im heutigen Sinne, sondern einfach eine Dienerin der Gemeinde zu Kenkrea. Dann kommen die Grüße. Verse 3 bis 16. 3 bis 16. Und hier frage ich mich, wer soll grüßen? Paulus schreibt einen Brief. Er schickt ihn nach Rom. Vielleicht trägt Phoebe diesen Brief. Ich weiß nicht. Aber es könnte sein, dass die Frau Phoebe diesen Brief mitnimmt. Aber was er hier sagt, ist nicht an Phoebe gerichtet. An wen ist es gerichtet? Ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es heißt hier, grüßt Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus. Ja, sind die nicht in der Gemeinde, wenn der Brief gelesen wird? Warum sagt Paulus nicht, ich grüße euch, Priscilla oder Aquila, ihr seid ja da wahrscheinlich? Vielleicht aber nicht. Ne? Vielleicht aber nicht. Dann soll aber jemand dafür sorgen, dass der Gruß dorthin gebracht wird, ja? Vielleicht so. Auf jeden Fall scheint mir dies als etwas sehr Taktisches zu sein. Einige Theologen meinen, dass Paulus den Brief an Rom geschrieben hat, unter anderem, um die Einheit der Christen herbeizuführen. Aus verschiedenen Gründen kann man dem Brief entnehmen, dass da erhebliche Differenzen waren. Das sieht man auch in Kapitel 16. An einem besonderen Ort, wo Spaltung die Rede ist. Und Paulus sorgt dafür, dass die Leute aufeinander zugehen. Ja? Er hat hier einen schönen Plan, der darauf aus ist, dass die Leute aufeinander zugehen. Jemand soll diese Leute aufsuchen und sie grüßen. Grüßt Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren Nacken hinhielten. Das sind wohl die wichtigsten Mitarbeiter dort. Übrigens, es werden hier eine große Anzahl von Namen genannt. Ich glaube etwa 29 Namen. 28 vielleicht. Und 9 von ihnen sind Frauen. Also, nein, nicht so viel. Ja doch, ich glaube, also fast ein Drittel sind Frauen, die Paulus hier würdigt. Und zum Teil als Mitarbeiter. Man sollte sich überlegen, in welcher Weise diese Frauen mitgearbeitet haben. In Philippa 4 ist auch die Rede von Frauen, die mitarbeiteten. Diesen Text brauche ich gleich nicht ganz zu lesen, aber es ist auf etwas hinzuweisen. In Vers 4 grüßt auch die Gemeinde in ihrem Hause, als ob der Brief nicht dort zuerst gelesen wird. weiß nicht, wo er gelesen wurde, wer ihn bekommt. Deshalb empfinde ich das etwas merkwürdig, aber ich kann es nicht erklären. Ja? Grüßt die Gemeinde in ihrem Haus. Aber dies ist das einzige Mal, dass das Wort Gemeinde gebraucht wird. Aber es gibt noch andere Christen. Offenbar aber war dies die einzige Gruppe, die wie ein Gemeindeleib sich betätigte. Und daher hätte ich die Frage, wann ist es legitim, vom Neuen Testament her, von einer Gruppe von Christen als Gemeinde zu sprechen? Das ist nicht eine leichte Frage zu beantworten. Aber hier haben wir ein Beispiel, dass eine Gruppe, nur eine Gruppe von Christen in Rom Gemeinde genannt wird. Der Ausdruck kommt auch nicht in Kapitel 1 vor, sondern in Kapitel 1 haben wir nur eine Mehrzahl von Gerufenen. Das heißt, der Brief geht an alle Christen plural in Rom. Aber einige von diesen haben ein verbindliches Zusammenleben als Gemeinde. Das scheint der Fall zu sein. Noch etwas anderes? Vers 7. Grüßt Andronikus und Junias, meine Verwandten und Mitgefangenen. Im Grundtext meine Mitkriegsgefangenen. Das heißt, im Krieg für Jesus sind diese zwei offenbar irgendwo einmal zusammen mit Paulus verhaftet worden oder zusammen gewesen in einem Arrest oder im Gefängnis. Die unter den Aposteln, sie gelten als Aposteln, wir würden heute sagen Missionare, sie gehören nicht zu den ursprünglichen Aposteln, die Jesus gesehen haben, notwendigerweise, aber sie sind Apostel in dem Sinne, wie Barnabas und Timotheus Apostel waren. Man merke sich die schönen Worte, die Paulus für die verschiedenen Christen hat. Davon können wir die ganze Menge lernen. Grüßt Vers 10, grüßt die von Aristobulus, nicht vom Hause des Aristobulus, das steht nicht im Text. Und hier haben wir wieder ein Beispiel von dem, was wir mehrmals im Text haben. Eine Gruppe von Christen, aber wir wissen nicht, weshalb sie eine Gruppe sind. Sind sie mehrere bekehrte Sklaven eines Herrn? Sind sie ein Hauskreis? Sind sie eine vorläufige Gruppe von Christen an einem Rande, weit weg von der Hauptgemeinde bei Aquila und der Anfang einer neuen Gemeinde? Wir wissen nicht, was es ist. Wir wissen nicht, aus welchem Grunde hier so eine Sammlung, so eine kleine Zelle von Christen ist. Wir sollten auch nicht meinen, es zu wissen. Hier gehen Kommentatoren, das heißt Ausleger, zu schnell zu einem Schluss oder ziehen ihre Schlüsse zu schnell. Wir müssen das offen lassen. Aber an einigen Stellen scheint es sich doch um einen Kreis von Christen als Christen zu handeln. Das heißt, sie kommen zusammen als Christen. Es ist mehr als nur eine Gruppe von Sklaven in einem Haus. Scheint der Fall zu sein. Bei Aristobulus ist das nicht so erkennbar. Übrigens, Aristobulus gilt als ein Enkel von Herodes dem Großen. Da sieht man, wie das Evangelium klein und höhergestellt erfasst hat in jener Zeit. Der Name Herodion in Vers 11 könnte vielleicht darauf hinweisen. Ebenfalls in Vers 11 haben wir dann grüßt die von Narcissus. Nicht vom Hause des Narcissus, sondern nur die von ihm. Wir wissen nicht, was das bedeutet. Vers 12, Tryphena und Tryphosa. Der erste Teil des Namens ist derselbe, ja. Bedeutet etwa zart, schön, zärtlich, wie das bei Damen oft der Fall ist, die in feineren Häusern aufgewachsen sind. Aber was sagt Paulus? Die im Herrn arbeiteten, schuften, kann man sagen, auch vom Grundtext her. Ja? Hier haben feine Damen sich hingegeben und haben sich in die Arbeit hineingesetzt. Ja? Die haben sich nicht geschont. Schöne Beispiele haben wir da. Grüßt Persis, die Geliebte, die viel arbeitete im Herrn. Grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn, seine Mutter, die mir eine Mutter gewesen ist. Dann hat er wieder einige Namen, grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes und die Brüder, die mit ihnen zusammen sind. Und hier scheinen wir einen Hauskreis zu haben. Grüßt Philologus und Julia und so weiter und alle Heiligen bei ihnen. Wieder so ein Beispiel. Und Vers 16, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Ich nehme an, dass das unter den Geschlechtern innergeschlechtlich war, nicht zwischengeschlechtlich. Es grüßen euch alle Gemeinden Christi. Wo immer Paulus gereist ist, hat man Grüße bestellt nach Rom. Jetzt kommt der nächste Teil. Das war Persönliches. Jetzt haben wir einen letzten Aufruf noch hinzugefügt in den Versen 17 bis 20. Ich rufe euch aber auf, Brüder, Acht zu geben auf die, die Zwiespalt und Ärgernis anrichten. Hier ist der Hinweis auf ein schwieriges Problem in Rom. Entgegen der Lehre, was heißt das? Die Lehre kommt aus dem Wort und das heißt, das Wort Gottes ist der Maßstab. Wo nicht dem Wort Gottes gemäß gelehrt wird und die Konsequenz ist Spaltung, von denen soll man sich abspalten. Sehen Sie? Spaltung kann notwendig sein. Wo Menschen abspalten wollen, da sollen sie natürlich abspalten. Man soll sich nicht mit ihnen identifizieren, man soll sich fern von ihnen halten, sich nicht beeinflussen lassen. Die ihr als Jünger lerntet, das heißt die Lehre, die ihr als Jünger lerntet, und wendet euch von ihnen ab, denn solche leisten nicht Sklavendienst unserem Herrn, der Jesus Christus ist, sondern ihrem eigenen Bauch. Das ist ein Verdikt, ja. Und durch salbungsvolle und schöne Worte, Paulus hat das schon erlebt, verführen sie gänzlich die Herzen der Unschuldigen. Und genau das erleben wir heute. Leute, die sehr viel Geld verdienen mit ihren Versammlungen, mit salbungsvollen Worten Menschen in die Irre führen. Weg von der Heiligen Schrift, schlussendlich. Aber es klingt sehr christlich zum Beispiel. Denn euer Gehorsam, Begründung jetzt, ist überall bekannt geworden. Er kann sich darauf verlassen. Darum freue ich mich über euch, möchte aber, dass ihr weise werdet zum Guten und unvermischt blieb mit dem Bösen. Das ist für mich wie eine Ware. Unvermischt mit dem Bösen. Rein bleiben. Und jetzt die ermutigenden Worte zum Schluss in Vers 20. Aber der Gott des Friedens, das heißt, der Frieden schenken kann, wird Satan mit Schnelligkeit eines Tages unter euren Füßen zerdrücken, wenn Jesus kommt. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch. Die letzte Grüße. Noch einmal Grüße. Aber jetzt kommen sie von Paulus und von den Mitarbeitern von Paulus und von seinem Kreis. Jetzt sind es Grüße an Rom, nach Rom hin. Es grüßen euch Timotheus, mein Mitarbeiter, und Lucius und Jason und Sosipater. Sie sind meine Verwandten. Dies ist übrigens die dritte Erwähnung im Brief von Verwandten von Paulus. Schön, dass Menschen in seinem Umkreis zum Glauben kamen. Obwohl das Wort vielleicht nicht ganz eindeutig dieses meinen müsste, aber das wäre gut möglich. 22, ich, Tertius, der ich den Brief geschrieben habe, er wurde also diktiert, grüße euch im Herrn. Jetzt schreibt er weiter, Paulus diktiert wieder, es grüßt euch Gaius, mein und der ganzen Gemeinde Gastgeber. Welcher Gemeinde? Der Gemeinde in Korinth. Dies ist der Mann, der das Gebäude liefert, in dem die korinthische Gemeinde zusammenkommen kann. Und Paulus hat noch bei ihm gewohnt, in einem Raum, in seinem Haus. Es grüßt euch Erastus, Stadtschatzmeister von Korinth, und Quartus, der Bruder. Die Gnade unseres Herrn, der Jesus Christus ist, sei mit euch allen. Mit euch allen. Keiner ausgeschlossen in Rom. Wahrlich. Amen. Und jetzt die Doxologie. Ich wünschte, ich hätte eine halbe Stunde Zeit, auf diese Doxologie einzugehen. Sie ist sehr, sehr reich. Aber ich möchte auf einiges hinweisen. Wem wird die Doxologie gewidmet? Natürlich Gott, aber in zweifachen Sinnen. Vers 25, den, der festmachen kann. Und Vers 27, dem allein weisen Gott. Gott ist es, der festmachen kann. Gott ist es, der allein weise ist. Interessant ist, dass Paulus die Weisheit Gottes in dieser Verbindung groß ist. Das ist wahrscheinlich, weil es um Offenbarung geht, Offenbarung des Evangeliums. Den, der euch festmachen kann, das ist natürlich Gott, aber wir müssen es auch festlassen machen. Wir sind nicht ganz unbeteiligt. Und jetzt die Orientierung dieses Festmachens. Wie wird man fest? Gemäß meiner guten Botschaft und der Verkündigung von Jesus Christus. Das heißt, die Botschaft von Paulus ist die Verkündigung von Jesus Christus. Gemäß zweitens der Enthüllung des Geheimnisses, welches lange Zeiten hindurch verschwiegen geblieben war, die Heilsbotschaft, nun aber geoffenbart worden ist, auch durch prophetische Schriften. Und dieser kleine Zusatz ist wichtig. In Kommentaren werden Sie wohl meistens diese Auslegung finden, dass es sich hier um alttestamentliche prophetische Schriften handelt. Aber das ist, scheint mir, Vergewaltigung des Textes. Hier geht es offenbar um neutestamentliche Schriften, die prophetischen Charakter haben. Das heißt, alle Schrift ist prophetisch in dem Sinne, dass sie Offenbarung ist. Ob es Geschichte ist, ob es Ermahnung ist, alles ist prophetisch, weil es von Gott offenbart ist, wortwörtlich von Gott kommt. Ja? Es ist sein Wort. Das heißt, nach langer Zeit ist das Evangelium geoffenbart worden, nicht nur mündlich, sondern auch durch Schriften, neutestamentliche Schriften. Und wie? Gemäß ausdrücklichem Befehl des ewigen Gottes und allen aus den Völkern zum Gehorsam des Glaubens zur Kenntnis gegeben ist, dem alleinweisen Gott durch Jesus Christus, welchem die Herrlichkeit in alle Ewigkeit gebührt. Bis hierher ist die Widmung. Wenn Sie eine andere Übersetzung haben, stimmt es nicht mit dem Grundtext. Das ist eine Umarbeitung in der Übersetzung. Lange weist darauf hin. Und er hat den Mut, die Konsequenzen zu ziehen. Das heißt, der normale Ausleger hier findet diese Formulierung komisch. Und kann mit dieser Formulierung, so wie sie da steht, nicht viel anfangen. Lange sagt, der Schluss kommt im letzten Wort. Da ist der Höhepunkt. Das heißt, was Paulus bis jetzt gesagt hat, ist nur vorbereitend. Jetzt kommt die Doxologie. Amen. Was heißt das? Der Römerbrief ist wahrlich Gottes Wort. Gott hat gesprochen. Hier ist die Weisheit Gottes. Ihm sei die Ehre. Wahrlich. Amen. Das ist in sich selbst der Höhepunkt der Doxologie für Paulus. Eine interessante Formulierung, die wir aber nachahmen können. So, vielen Dank für Ihre große Aufmerksamkeit in diesen Wochen, Monaten. Es war eine Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Ich wünsche Ihnen in allen Ihren Gemeinden Gottes reichen Segen und viel Vergnügen, geistliches Vergnügen, wenn Sie weiter am Römerbrief arbeiten und ihn weitergeben.